ARD. SWR Kultur. Forum.
Wechsel oder weiter so? Baden-Württemberg wählt. Am Mikrofon ist Doris Maul. 15 Jahre lang hat Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg regiert. Jetzt tritt er ab und Cem Özdemir von den Grünen und CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel konkurrieren um sein Erbe. Nach den letzten aktuellen Wahlumfragen könnte es bei der Wahl am kommenden Sonntag tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden geben. Und das Ganze findet statt, während die Autoindustrie in Baden-Württemberg ums Überleben kämpft und bei Unternehmen wie Trumpf, Bosch und BASF gleich mehrere 10.000 Stellen gekürzt werden. Gleichzeitig kämpft die CDU um Abgrenzung zur AfD. Welche Themen werden die Wahl letztlich entscheiden? Und was bedeuten die möglichen Regierungskoalitionen für die Menschen in Baden-Württemberg? Über diese und andere Fragen wollen wir hier sprechen in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei meine Kollegin Phyllis Kükrikol, Landespolitikredakteurin des SWR in Stuttgart. Außerdem heute hier Marc Debus, er ist Professor für Politikwissenschaft und vergleichende Regierungslehre an der Universität Mannheim. Und schließlich begrüße ich Rüdiger Sold, den Landeskorrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Baden-Württemberg. Rüdiger Sold, in einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung haben Sie Mitte Februar noch geschrieben, Zitat, trotz der martialischen Großsprecherei der Politiker verläuft der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg bislang ereignislos. Bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung?
Ein klares Nein. Es hat sich dann eigentlich kurz nach dieser Kommentierung gezeigt, dass es doch eine neue Polarisierung gibt durch verschiedene Themen. Es gab dann ja diese Videoaufzeichnung von vor 8 Jahren, die von der Bundestagsabgeordneten Zoe Meyer aus Karlsruhe veröffentlicht wurde. Und dann hat sich eigentlich alles verschoben. Also die Taktik hat sich verschoben, das Klima, der Umgang miteinander hat sich verschoben. Und ich glaube, von diesem Zeitpunkt aus muss man das dann nochmal neu bewerten. Und wir haben natürlich jetzt ja dann auch seit einer guten Woche auch noch einen Krieg.
Der Vize-CDU-Chef in Baden-Württemberg, Thomas Strobel, hat die Grünen für ihre Wahlkampfführung rund um das sogenannte Eva-Gate, das Sie eben schon erwähnt haben, also das 8 Jahre alte Video, in dem Manuel Hagel von Eva mit den rehbraunen Augen spricht, heftig kritisiert. Das sei eine Kampagne wirklich aus der untersten Schublade, hat Strobel gesagt. Phyllis Kükrikol, können Sie seinen Unmut verstehen?
Ja, kann ich. Die ganze Geschichte kommt wirklich zur absoluten Unzeit, wenige Tage vor der Wahl, ein 8 Jahre altes Video. Also das kann ich verstehen. Ob das eine Kampagne ist, das bleibt natürlich nachzuweisen. Das wissen wir nicht. Aus der grünen Fraktion und auch vom Landesverband heißt es, das war nicht abgesprochen. Sie wussten es nicht. Aber das ist natürlich super ärgerlich. Und Herr Strobel hat ganz klar Position bezogen, sich hinter den Spitzenkandidaten der Partei gestellt und einfach nochmal, um zu signalisieren, wir stehen hinter Manuel Hagel.
Herr Debus, wie haben Sie das wahrgenommen? Also haben die Grünen mit der öffentlichen Machung des Videos einen Foul begangen, dass es den wüsten Gegenschlag, also das Revanche-Foul des Kölner CDU-Mitglieds Gundolf Siebeke rechtfertigt, der Özdemir Anfang der Woche auf X vorgeworfen hat, als möglicher künftiger Ministerpräsident werde der, Zitat, die Islamisierung durch seine Entscheidungsmacht fördern?
Naja, es hat den Wahlkampf zumindest nochmal spannender gemacht und eine Konzentration auf die beiden stärksten Parteien bewirkt. Also wir sehen ja durchaus diese Aufeinanderzubewegung in den Stimmenanteilen oder den erwarteten Stimmenanteilen der Parteien. Man muss natürlich auch überlegen oder in Bezug dazu setzen, der Fokus auf Personen und welche Eigenschaften man denen zuschreibt, ist zwar eine Komponente in der Erklärung von Wahl- und Wählerverhalten, aber eben nicht die einzige. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die Wahlverhalten beeinflussen, Problemlösungskompetenz, Interessenlagen, wie man die momentane Regierung evaluiert, und zwar nicht nur die auf Landes-, sondern auch auf Bundesebene. Und insofern mag das einen Effekt haben, aber ob der dann so durchschlagend ist, ist dann eigentlich die nächste Frage. Dafür bräuchte man eigentlich sehr sophistizierte Daten, um das zu analysieren.
Es hat ja in den vergangenen Wochen insgesamt 3 Wahlumfragen gegeben. Zunächst die von Infratest DIMAP, die ZDF-Wahlumfrage und eine INSA-Erhebung. Danach lagen CDU und Grüne 1-3 Prozentpunkte auseinander. Gestern Abend kam dann noch mal eine ZDF-Politbarometer-Extra-Umfrage dazu, nach der die Partei Manuel Hagel Hagels und Cem Özdemir gleich aufliegen, also bei 28%. Doch nochmal die Frage, hat sich die Schmutzkampagne in Richtung Manuel Hagel, wie Thomas Strubel es nennt, doch ausgezahlt?
Das glaube ich nicht, dass sozusagen diese Bewegung, die wir da jetzt sehen, mit dieser Veröffentlichung des Videos zu tun hat. Ich glaube, dass wir sozusagen bis vor 3 Wochen einfach keine realistischen Zahlen hatten, weil die Bürger realisieren eine Landtagswahl kurz vor dem Wahlgang. Das sagen alle Untersuchungen. Und insofern sind Umfragen, die im Januar, im Dezember gemacht werden, eher fiktiv.
Wie sehen das die anderen beiden?
Also was wir aus der Forschung wissen, wenn man sich anschaut, wann Personen sich für eine Partei entscheiden und man in die 60er Jahre oder 70er Jahre zurückgeht, dann waren das 5% der Befragten, die in den letzten 3-4 Wochen vor der Wahl sich entschieden. Und der übergroße Anteil war schon lange festgelegt. Der Anteil ist jetzt hochgegangen auf um die 40, wenn nicht sogar 50%. Das zeigen zumindest unsere Daten aus der Wahlstudie für die Bundestagswahlen. Also insofern ist es nicht überraschend. Man muss noch dazu sehen, wir hatten hier Weihnachtsferien und wir hatten dann anschließend auch noch Fastnacht, sodass der Wahlkampf relativ kurz war im Endeffekt. Und in dieser kurzen Phase passierte dann relativ viel, sodass wir in der Tat erst jetzt sehen können, wie die Stärken der Parteien ungefähr aussieht. Und auch immer nochmal der Hinweis, die jetzt ausgewiesenen Zahlen haben eine Fehlermarge von plus minus 2,5 Prozentpunkten bei Union und Grünen, also bei den größeren Parteien, sodass da durchaus am Sonntagabend eine Partei vielleicht deutlich hervor der anderen liegen kann oder auch umgekehrt. Also es ist da alles drin.
Sie sagt, Herr Debus, bis zu 3 Wochen. Ich würde sogar sagen, die Frist, bis zu der sich Menschen anfangen zu entscheiden und auch mit diesen Wahlplakaten und den Social-Media-Auftritten auseinanderzusetzen, ich würde sagen 10 Tage, eine Woche. Und da ist jetzt ja auch ganz schön viel passiert. Also ich meine auch, da ist alles offen und es ist einfach ein unfassbar spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Eine Hypothese ist vielleicht, dass die relative Unbekanntheit von dem CDU-Spitzenkandidaten von Manuel Hagel, dass die natürlich sozusagen aufeinander trifft mit dieser Enthüllung dieses Interviews. Und das hat natürlich für den Kandidaten Hagel, ist das natürlich ein Irritationsmoment. Viele Menschen kennen ihn noch nicht und einige oder viele lernen ihn vielleicht jetzt durch diese Diskussion, die natürlich eigentlich ja mit Landespolitik und mit dem, über was am Sonntag entschieden wird, nichts zu tun hat, lernen ihn kennen. Und ich glaube, dass das dann eine Irritation erzeugt. Insofern macht das schon was mit den Leuten. Ich will auch noch kurz was sagen zu dieser Frage, war das jetzt eine Kampagne oder nicht? Also ich glaube es eher nicht, weil ich glaube eigentlich, dass Wahlkämpfer, professionelle Wahlkämpfer, das trifft dann auf Herrn Özdemir genauso zu wie auf Herrn Hagel, dass die eigentlich unkalkulierbare emotionale Momente eigentlich in solchen Wahlkämpfen nicht wollen.
Warum nicht?
Weil sozusagen der Ausgang und das, was es mit den Leuten macht, relativ unkalkulierbar ist. Die ganzen Wahlkämpfe sind ja umfragegestützt. Und dann sozusagen mit so einer Emotionalisierung da reinzugehen, wo unterschiedliche Bevölkerungsgruppen jetzt sicherlich auf den Sexismusvorwurf auch unterschiedlich reagieren. Also rational würde ich das nicht finden, das zu machen.
Ich finde sogar, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, wenn es eine Kampagne gewesen wäre, dann bestünde sowieso die Gefahr, dass das nach hinten losgeht für die Grünen, weil das wäre ja nun wirklich, wirklich ekelhaft. Und das hielte ich für sehr gefährlich. Und ich glaube nicht, dass die Grünen so schlecht beraten gewesen sein könnten, weil dieses Video und dieses Vorgehen und dieses Teilen, das hat natürlich auch das Zeug dazu, den Grünen auf die Füße zu fallen. Das spreche nochmal dagegen, dass das eine gezielte, lancierte Kampagne
Gut,
war.
Gut, dann gucken wir jetzt nochmal, welche anderen Gründe es geben könnte für diese ja schon feststellbare Aufholjagd der Grünen. Hat die Bundes-CDU unter Friedrich Merz mit den Debatten um Lifestyle-Freizeit oder Streichung der Zahnersatzkosten dem Wahlkampf in Baden-Württemberg geschadet? Wie haben Sie da die Stimmung an der Basis wahrgenommen, Herr Solt?
Also ich glaube, das war jetzt für die CDU-Basis oder die CDU-Anhänger schon ausgesprochen ärgerlich. Beide Diskussionen, dahinter stecken ja sozusagen komplexe sozialpolitische Reformvorstellungen. Aber man kann die, glaube ich, so wie das vom Wirtschaftsflügel der CDU vorgeschlagen worden ist und ja dann auch teilweise in den Parteitag gehen sollte in Stuttgart, kann man die, glaube ich, nicht aufgleisen, da kann man die nicht diskutieren. Und genauso wie der Parteitag und auch die gesamte Bundespolitik, da hat sicherlich die baden-württembergische CDU sich mehr Unterstützung und Rückenwind erwartet. Und der ist, glaube ich, nicht eingetreten. Ich glaube, man hat immer gesagt, naja, wenn es windstill ist, ist es schon gut. Aber ich glaube, es war jetzt eher Gegenwind.
Herr Debus, bei Ihnen ist das vorhin schon angeklungen, als Sie gesagt haben, es gibt doch diverse Faktoren, die maßgeblich sind für die Wahlentscheidungen der Bürger und Bürgerinnen. Darunter eben auch die Persönlichkeiten der Spitzenkandidaten von Grünen und CDU, Cem Özdemir und Manuel Hagel. Welche Rolle spielen diese Persönlichkeiten?
Ja, die spielen eine starke Rolle. Es geht natürlich einmal um die quasi die Kompetenz, die den Parteien, aber auch den Individuen jeweils zugesprochen wird für die Ausfüllung des jeweiligen Amtes, also das des Ministerpräsidenten in dem Kontext. Und je stärker die Personen in den Vordergrund gerückt werden, also einmal durch die Kampagnen oder auch dann durch die medialen Auftritte, also das Triell hat natürlich da auch Effekte gehabt.
Die TV-Debatte stärker, im SWR meinen Sie?
Die TV-Debatte im SWR, desto stärker spielen natürlich auch solche subjektiven Sympathien, die die Wählerinnen und Wähler den jeweiligen Kandidaten zuweisen, auch eine Rolle.
Es gab ja zwei Debattensendungen im SWR-Fernsehen, hier schon mehrfach erwähnt. Wie haben Sie, Phyllis Kückrikoll, und Sie, Herr Solt, die Persönlichkeiten Hagel und Özdemir in diesen Wahlsendungen wahrgenommen?
Also ich fange mal mit der Dreierdebatte an.
Zwischen CDU, Grünen und AfD, genau. Mhm.
AfD, ganz genau. Das war das erste große Ding sozusagen zwischen den drei stärksten Parteien laut Umfrage. Und da fand ich, wir haben es auch nachgerechnet, Cem Özdemir deutlich weniger Wortanteil sich auch genommen. Er wurde ja sogar gefragt, ob er nicht noch was dazu sagen möchte und meinte dann, er habe alles dazu gesagt. Also er hat wirklich Zeit und Punkte, ja, ganz genau, verschenkt. Ganz anders als Herr Hagel, der erstens, zweitens, drittens ganz fokussiert seine Punkte gesetzt hat. So ist er, so macht er das. Und hat zumindest einfach wirklich immer ganz konzentriert seine Themen abgezählt. Und insgesamt war dann auch Markus Frohnmeier von der AfD derjenige, der auf Attacke geschaltet hatte an dem Abend. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass weder Cem Özdemir noch Manuel Hagel in irgendeiner Weise auf eine seit Wochen andauernde Vetternwirtschaftsdebatte bei der AfD eingegangen sind. Also ich fand diese Dreierdebatte sehr bemerkenswert.
Sie wirkte auch sehr koalitionsorientiert. Man hatte den Eindruck, da stehen quasi auch die künftigen Regierungsmitglieder in Form der Grünen und der Union jeweils nebeneinander, nämlich Herr Özdemir und Herr Hagel. Ja. Und es geht im Endeffekt noch darum, wer von den beiden dann Ministerpräsident wird.
Ich würde es als defensiv beschreiben. Die beiden Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien, da sind sehr defensiv miteinander umgegangen. Und ich habe das ja auch in dem Kommentar kritisiert, dass man einfach sozusagen in diesem ganzen Wahlkampf auch eben dann durch die Anwesenheit von Frohnmeier nicht so eine richtige Duellsituation hatte, sodass man sozusagen mal die unterschiedlichen dann auch wirklich auf die konkreten landespolitischen Probleme und Fragestellungen vorhandenen Konzepte, dass die gegenübergestellt werden von den Kandidaten. Das war auch in diesem Triell nicht der Fall, leider.
Dreierdebatte.
Ja. Das ist das Wording, ja, Dreierdebatte.
Dreierdebatte.
Und zur Personalisierung, also wie haben Sie die beiden Persönlichkeiten, Özdemir und Hagel, wahrgenommen?
Ja, ich würde schon sagen, Manuel Hagel neigt dazu, ein sehr konkretes wirtschaftspolitisches Programm vorzustellen. Und Özdemir hat eigentlich immer nur so kleinere Punkte gesetzt beim Bürokratieabbau und so weiter. Und bei Hagel habe ich mich halt immer gefragt, ob er sozusagen mit Sonderwirtschaftszonen, KI-Universität, Wachstumspakt, Bürokratieabbau, all diese Punkte, die er nennt, wächst daraus aus jetzt eigentlich ein Bild von Lösungskompetenz. Also dadurch, dass man Spiegelstriche referiert, entsteht ja beim Wähler, aber da würde mich auch mal die Meinung von Herrn Professor Debus interessieren, nicht unbedingt, glaube ich, das Bild, dass derjenige die Wirtschaftsprobleme, die wir ja haben, lösen kann. Und da, finde ich, hinterlässt es dann dennoch, trotz Fleiß und auch diesem Versuch, da inhaltlich was zu setzen, immer dann doch noch wieder so eine Leerstelle. Und Özdemir, meine ich, hat ja sehr, sehr dezent Vorstellungen über seine Wirtschaftspolitik zum Beispiel in dem ganzen Wahlkampf artikuliert. Also er hat dann nochmal dieses Team vorgestellt, jetzt ganz kurz, hat mal ein Papier gemacht zum Bürokratieabbau, aber er hat es nicht so nach vorn gebracht. Und ich glaube, weil er eigentlich darüber nicht so eine Kontroverse wollte und weil sein Thema ist halt Vertrauen, Regierungskompetenz. Und je mehr ich dann in diese Inhalte wieder gehe, dann zerrede ich halt diese Metaebene, dass ich der bessere Regierungschef bin. Und das wollte er, glaube ich, nicht.
Herr Debus, mögen Sie unmittelbar reagieren auf die Frage von Herrn Solt, also ob das gerne Lösungskompetenz signalisiert hat?
Also man muss ein bisschen dann überlegen, wo man auf der einen Seite gewinnt und auf der anderen Seite möglicherweise verliert. Der eher präsidialere Auftritt, wenn ich das mal so beschreiben kann, von Herrn Özdemir,
das ist gut,
wirkte mehr vertrauenserweckend, indirekt kompetent. Im Vergleich vielleicht zu Herrn Hagel, der sehr detailliert die einzelnen Punkte jeweils benannte, bis ins Detail jeweils ging, was dann aber auch wiederum den Effekt haben kann, dass sowas vielleicht Sympathiepunkte an einer anderen Stelle kostet.
Und wie lautet Ihre Einschätzung jetzt nach diesen zwei TV-Debatten? Lohnt sich der doch stark personalisierte Wahlkampf, wie wir ihn in den vergangenen Wochen erlebt haben? Also zahlt der sich aus?
Also wir haben ja auch noch nicht über die Wahlarena gesprochen, in der auch Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren eigenen Fragen waren. Und da fand ich sie dann aber auch deutlich besser, voneinander unterscheidbarer. Herr Hagel war ja da sozusagen derjenige, der schon so ein paar Tagen im Landtag ist und ein Mandat hat. Und Herr Özdemir redet so, als säße er ja schon jetzt seit 10 Jahren mit in einer wie auch immer gearteten grün-schwarzen Koalition, sodass Herr Hagel dann dran erinnern muss, denn er ist ja jetzt mal im Landtag. So, also da fand ich schon ein paar Momente, die hätten den geneigten Zuschauer auch ein bisschen tiefere Einblicke gegeben und weiterbringen können.
Wechsel oder weiter so? Baden-Württemberg wählt. Das ist das Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei der Politikwissenschaftler Marc Debus, meine Landespolitik-Kollegin Phyllis Kückrikoll und der Landeskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Baden-Württemberg, Rüdiger Sold. Wenn wir jetzt mal darauf schauen, was neu ist an dieser Wahl, da sind es zwei Dinge. Erstens, dass die Wähler und Wählerinnen zwei Stimmen haben. Mit der Erststimme wählen sie einen direkten Kandidaten oder eine Kandidatin in ihrem Wahlkreis. Die Zweitstimme gilt für die Landesliste einer Partei. Und zweitens, und darauf möchte ich jetzt hinaus wesentlich, dass zum ersten Mal die 16-Jährigen wählen dürfen. Also ab 16 darf gewählt werden. Wie könnten die Jungwähler und Wählerinnen den Wahlausgang beeinflussen, Herr Debus?
Also wenn es sehr knapp wird, dann kann das durchaus einen gewissen Effekt vielleicht haben. Aber man muss mal berücksichtigen, 16- und 17-Jährige machen bei weitem nicht den Großteil des Elektorats, also der Wählerschaft aus. Das ist ein relativ kleiner Teil, ein sehr kleiner Teil.
Vielleicht können Sie die Zahlen mal nennen.
Das Statistische Landesamt sagt, die 16- bis 22-Jährigen seien 650.000 und darunter seien die Minderjährigen, das sind dann die 16- und 17-Jährigen, 180.000. Das habe ich mir zumindest mal notiert.
Sehr gut.
Und dann müsste man annehmen, dass die alle wählen. Also was wir auch wissen ist, mit anwachsendem Alter steigt die Bereitschaft an Wahlen teilzunehmen. Das heißt, die Wahlbeteiligung bei den 16-, 17-Jährigen wird sicherlich niedriger sein als im Vergleich zum Gesamtelektorat. Und dass dann massive Auswirkungen kommen von dieser Personengruppe, dazu müssten ja wirklich extreme Ungleichverteilungen in den Parteipräferenzen im Vergleich zum Gesamtelektorat da sein. Und da mögen vielleicht die Grünen ein bisschen übervorteilt sein in dieser Wählergruppe, auch bei weitem nicht so, wie man sich das vielleicht bei den Grünen gewünscht hätte. Vielleicht ist die AfD ein bisschen übervorteilt, gerade unter jungen Männern, was ehrlich gesagt aber auch nichts Neues ist. Wenn Sie in die 90er Jahre zurückgehen, finden Sie das bei Republikanern und DVU auch. Also es ist ein Effekt, den man durchaus auch früher schon gesehen hat. Zusammenzufassen, es müsste ein ungleiches Abstimmungsverhalten unter dieser Gruppe geben, damit das eine zentrale Auswirkung auf das Wahlergebnis hätte.
Vielleicht kann ich da einfügen, ich habe eine ganz interessante Diskussion mit Schülern besucht in Rutesheim. Die Schule liegt im Einzugsgebiet von Bosch und Daimler, also viele Schüler, deren Eltern dort arbeiten. Ich würde mal sagen, so eine mittelständisch-bürgerliche Schülerschaft. Und es war sehr interessant, dass auf dem Podium waren alle Parteien da, aber letztendlich hat nur der FDP-Vertreter und der Grünen-Vertreter eine Rolle gespielt, als quasi die Antipoden. Es lag so ein bisschen daran, dass die beiden im Landtag waren und eigentlich sozusagen substanzieller waren. Aber die Diskussion hat sich dann relativ schnell gezeigt. Also den Schülern war insgesamt das Thema Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Dazu kamen viele Fragen. Und dann ging es so um die Frage, wollen wir jetzt eine Besserung der wirtschaftlichen Lage mit Ökologie oder ohne? Und die Schüler haben dann gesagt, ja, das fänden sie jetzt sehr interessant. Also, und daran hat sich dann diese Diskussion relativ schnell aufgebaut. Und das fand ich jetzt ganz interessant. Und ich glaube, das ist bei jungen Menschen, glaube ich, schon ein Thema, diese wirtschaftliche Lage. Und aber man merkt eigentlich auch immer wieder, dass dieses Thema Ökologie, auch Klimaschutz, dass denen das wichtig ist. Und sie versuchen es einzugruppieren und versuchen es sozusagen in ihre Wahlentscheidung auch mit einzubinden. So habe ich das da erlebt.
Ja, nicht nur junge Menschen sind Wirtschaft und Ökologie, Klimaschutz wichtige Themen. Also das ist jetzt ein organischer Übergang, dass wir mal auf die zentralen Inhalte des Wahlkampfs gucken können. Wichtigstes Thema ist da ja eindeutig die Wirtschaft. Baden-Württemberg ist ein Industrieland, das Autoland schlechthin. Die Autoindustrie befindet sich allerdings in einem, glaube ich, kann man sagen, desaströsen Zustand. Bei Daimler und Porsche, aber auch in der Zulieferindustrie drohen Zehntausende Arbeitsplätze abgebaut zu werden. Wie unterscheiden sich die Konzepte der beiden Hauptkonkurrenten um die Macht, CDU und Grüne, mit denen sie dann eben die Transformation der Wirtschaft gestalten wollen?
Also in den Zielen und den Mitteln nicht so sehr, würde ich sagen. Also bei beiden spielt Batterietechnologie eine große Rolle, spielt Software Engineering, KI, Robotik spielt bei beiden eine große Rolle. Grüne und CDU. Nach der Winterklausur in Kloster Schöntal hat Manuel Hagel bekannt gegeben, dass er zum Beispiel einen Wirtschaftsweisenrat einberufen wird, wenn er im Staatsministerium sitzt, mit dem Freiburger Wirtschaftswissenschaftler Feld. Es soll Sonderwirtschaftszonen gehen mit dem Thema Zurtage, Zonen, in denen bestimmte Wirtschaftsunternehmen, sag ich mal, die ähnliche Ausrichtungen haben, zusammen vielleicht auch Synergieeffekte haben, komplett entfesselt sein sollen von Berichtspflichten. Und dann hat er einen Zukunftsfonds BW, den er ins Leben rufen möchte. Also da hat er noch ein paar mehr Buzzwords, würde ich sagen, mit denen er tourt. Aber so in den Zielen, Batterietechnologie, Robotik, Quantenphotonik, da sind sie sich, glaube ich, ganz einig.
Ich glaube, die Technologieoffenheit ist quasi ein zentraler Aspekt, der sich auch durch das christdemokratische Wahlprogramm immer wieder zieht oder durch die Äußerungen von Herrn Hagel, womit man quasi automatisch dem Hauptkonkurrenten, den Grünen, quasi diese Offenheit gegenüber neuen Technologien abspricht und einen gewissen Dogmatismus jeweils den Grünen unterstellt, die den Fokus dann eher auf Klimaschutz auch durchaus, zumindest so aus Sicht der Union, zu Lasten von Wirtschaftswachstum oder Industriearbeitsplätzen sehen.
Lassen Sie uns jetzt vielleicht auch nochmal auf das Thema Klimaschutz blicken. Sie hatten, glaube ich, vorhin gesagt, Herr Debus, dass die CDU den Grünen in dem Punkt zumindest so eine Art Dogmatismus unterstellen würde. Man hat aber den Eindruck, der Einsatz fürs Klima ist selbst bei den Grünen in Baden-Württemberg, deren ursprüngliches Markenzeichen er ja ursprünglich war, ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ein Beispiel für mich sind diese 2021 angekündigten 1000 Windräder, von denen offenbar bislang nur 24 gebaut wurden, aber nicht nur das. Stimmt dieser Eindruck, dass Klimaschutz bei den Grünen in Baden-Württemberg ein wenig nach hinten gerückt ist?
Naja, also generell, wenn man das allgemeiner vielleicht erstmal beantworten will, die Grünen in Baden-Württemberg, wenn man sich die Landtagswahlprogramme im Zeitverlauf anschaut, sind wesentlich pragmatischer als andere Landesverbände, als der Rheinland-Pfälzische Landesverband oder als der Niedersächsische. Und das waren sie auch schon in den 90er und Nullerjahren. Im Hinblick auf den Klimaschutz ist natürlich immer noch ein zentrales Thema für die Grünen, auch für ihre Anhängerinnen und Anhänger natürlich, aber auch für die Wählerschaft insgesamt. Insofern haben sie natürlich immer noch diese entsprechenden Thematiken bei den Grünen zentral im Programm und entsprechende Forderungen auch im Hinblick auf die Transition beispielsweise in der Automobilindustrie. Aber gleichzeitig müssen die Grünen natürlich auch berücksichtigen, wenn sie einen Stimmenanteil halten wollen von um die 30%, dann braucht man auch in den ländlichen Regionen Unterstützung und dementsprechend ist es vielleicht dann eine Strategie, nicht ganz so stark jeweils klimaschutzpolitische Maßnahmen gerade sichtbar in Form von Windkraftanlagen so zu forcieren, wie man es vielleicht machen würde, wenn man der kleinere Koalitionspartner wäre oder wenn man in der Opposition wäre. Also spannend an dem TV-Duell zwischen Herrn Özdemir, Herrn Hagel und Herrn Frohnmeier war ja beispielsweise auch, dass gleich zu Beginn Herr Özdemir das Thema Klimaschutz mit dem Wort Schöpfung verknüpfte. Ja, also das ist ein durchaus wertkonservativ religiös besetzter Begriff, mit dem man versuchen kann, entsprechende Wählergruppen, die sonst vielleicht der Union nahestehen, zu den Grünen zu holen und das Thema Klimawandel, Klimaschutz entsprechend zu framen. Also insofern ist da vielleicht eine gewisse strategischer Aspekt bei den Grünen im Hinblick auf Klimaschutz und entsprechende Politikergebnisse jeweils sichtbar. Und natürlich der andere Punkt, die Union regiert seit 2016 und hat dementsprechend quasi das Problem, dass sie natürlich mit der Performance der Regierung, mit den Ergebnissen der Regierung in wirtschaftspolitischen Fragen konfrontiert wird. Bei den Grünen ist es quasi der Zeitraum seit 2011. Dementsprechend können Wählerinnen und Wähler sich natürlich durchaus auch fragen, ihr seid verantwortlich für die momentane Situation, sowohl in Wirtschafts- wie auch in klimapolitischen Fragen und entsprechend evaluieren und dann eine Wahlentscheidung auf Grundlage quasi der Bilanz treffen.
Heute Morgen, und zwar im ARD-Morgenmagazin extra zur baden-württembergischen Landtagswahl, hat Cem Özdemir nochmal dezidiert die Bedeutung der Energiewende betont und deren Relevanz für die Unabhängigkeit Deutschlands, so hat er sich ausgedrückt. Wie glaubwürdig ist er damit, Herr Solt?
Naja gut, also ich meine, das zielt sicherlich jetzt auch auf die ganze Situation mit der Erhöhung des Dieselpreises über 2 Euro durch die Kriegssituation im Nahen Osten, von der wir nicht wissen, wie lange sie dauern wird. Die strategischen Ziele von Trump sind nicht klar. Also von daher, glaube ich, hat er dieses Argument, das die Grünen ja schon lange haben. Die sagen ja immer sozusagen, es geht um die Dekarbonisierung, von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Und das Zweite ist sozusagen die Autarkie mehr oder weniger in Deutschland.
Also die Unabhängigkeit.
Die Unabhängigkeit wegzukommen von der Abhängigkeit von Gas und Öl, woher es auch immer kommt. Ich halte das schon für auch ein Argument, weshalb man bei der Energiewende bleiben sollte oder kann.
Und wie könnte die Energiekrise, die wir eben zurzeit durch den Krieg im Nahen Osten erleben, den Wahlausgang beeinflussen?
Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich auch jetzt was mit den Umfragewerten zu tun hat. Wir fahren ja gerade immer auch an den Tankstellen vorbei. Wir sehen die Preise an den Zapfsäulen. Das wird medial auch ganz schön ausgeschlachtet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt auch die jüngsten Umfragewerte da durchaus, dass diese Energieabhängigkeit und diese sozusagen, dass wir keinen Einfluss darauf haben, wie teuer wir am Ende des Tages tanken, dass diese Abhängigkeit, dass der Krieg in Iran das sehr, sehr deutlich gemacht hat und dass das den Grünen und ihrem Kernthema erneuerbare Energien absolut in die Hände spielt, wenn man sich die letzten Umfragewerte anguckt. Ich glaube schon, dass das jetzt auch nochmal in diesem Wahlkampf und in diesen letzten Tagen vor der Wahl eine Rolle spielen wird bei manchen Wählerinnen und Wählern. Muss man auch, glaube ich, ganz nüchtern betrachten, zu sehen, wie abhängig wir sind. Die AfD möchte zum Beispiel günstiges Gas aus Russland. Die nächste Abhängigkeit wäre das. Das zu sehen, das selbst zu spüren in der eigenen Tasche und dann immer noch auf die Fortführung der Herstellung von Verbrennern zu bestehen, das ist ja nicht wirklich logisch.
Das ist aber generell ein extrem spannender Punkt, nämlich diese Verknüpfung außenpolitischer Positionen und natürlich genereller außenpolitischer Ereignisse diesem Landtagswahlkampf. Das ist durchaus in den Wahlprogrammen ja auch zentral gewesen, gerade bei der AfD, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine und die entsprechenden Implikationen für die Energiepolitik, dass hier Forderungen gemacht wurden, man solle gegenüber Russland moderater auftreten oder auf Verhandlungen setzen, damit wir hier einen niedrigeren Gasenergiepreis haben. Jetzt haben wir quasi eine ähnliche Situation in der letzten Woche, nur mit Hinblick auf einen anderen Krieg, der nochmal wiederum verdeutlicht, zentral ist es eigentlich, dass wir möglichst unabhängig im Endeffekt werden, um die Preisgestaltung zu betreiben. Also ein Thema kommt auf die Agenda in Form der Energiepreise jetzt nochmal in einer ganz anderen Art. Und dieses neue Thema kann dazu führen, dass für die Grünen jetzt ein Thema relevant wird, wo viele Wählerinnen und Wähler möglicherweise die entsprechende Partei, in dem Fall die Grünen, besonders kompetent sehen.
Ich frage mich gerade, ob das der Fukushima-Moment sein könnte.
Vielleicht nicht in der Form, wie er vor 15 Jahren war, aber möglicherweise gibt es hier eine gewisse Bewegung in eine ähnliche Richtung.
Lassen Sie uns an dieser Stelle, das haben wir bislang noch nicht gemacht und ich denke, das müssen wir einfach mal tun, lassen wir uns noch mal auf die Konzepte der übrigen Parteien schauen, die bei dieser Wahl antreten. Als da wären SPD, FDP, Die Linke, die erstmals in den baden-württembergischen Landtag einziehen könnte und natürlich die AfD. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, kurz zu skizzieren, wie diese Parteien versuchen, sich zu profilieren. Mit welchen Themen?
Also man kann das, glaube ich, wenn man diese drei kleinen Parteien jetzt mal nimmt, kann man sagen, also die Linkspartei macht eigentlich einen Wohnungs- und Mietwahlkampf, ganz klar. Sie geht also sozusagen fokussiert auf dieses Thema, gerechte Mieten, Verbesserung der Wohnraumsituation, hat was stark Antikapitalistisches, dieser Wahlkampf, ist auch sehr populistisch, wie ich das selten erlebt habe. Also in Freiburg auf einer Veranstaltung, da wurde dann gesagt, unsere Schulen sind so schlecht, dass wir Schulversager produzieren. Dann kommen die Bundeswehroffiziere in die Schulen und werben die jungen Männer ab, damit sie dann an der Front verheizt werden. Also das ist schon, fand ich jetzt schon bemerkenswert. Das habe ich jetzt früher von der Linkspartei in der Zuspitzung nicht gehört. Bei der AfD ist es ja klar, ich würde sagen, es ist ein klar reaktionäres Programm. Sie sprechen von Remigration. Mal meinen sie damit sozusagen nur die Abschiebung von Straftätern und von Menschen ohne Aufenthaltstitel. Mal meinen sie auch mehr. Dieser Begriff sozusagen wird schwammig eingesetzt. Sie wollen Atomkraftwerke wieder bauen, sie wollen russisches Gas. Also es ist einfach ein sehr klares Programm, mit dem man sozusagen bestimmte Entwicklungen, bestimmte Entscheidungen, die wir auch auf bundespolitischer Ebene getroffen haben, möchten sie ganz klar rückgängig machen. Also Migrationspolitik, Energiepolitik, Verkehrspolitik wollen sie eigentlich den Weg, den wir da jetzt in Deutschland gegangen sind, stoppen. Bei der FDP würde ich sagen, klares Wirtschaftsprogramm. Da scheut man ja auch vor der Vergleichen mit Milley jetzt nicht zurück, was den Bürokratieabbau angeht. Also stellt ja auch konkrete Zahlen in den Raum, wie viel Personal man in der Verwaltung einsparen könnte. Ist natürlich ganz klar sozusagen für die Weiterproduktion und für die Erlaubnis, den Verbrenner weiter zu produzieren. Das würde ich sagen, ist ein klar wirtschaftspolitisches Programm. Und ja, also so
die SPD? Also von der hört man, finde ich, erstaunlich wenig. Auch in ihren Artikeln habe ich wenig darüber gefunden.
Ja, das stimmt.
Ja, ist ein Trauerspiel. Mhm.
Ja, ich glaube, die SPD macht ja eine auch etwas merkwürdige Kampagne. Der Claim lautet ja, es geht um dich, was einen dann erstmal irritiert. Ich finde sozusagen, also was ich wahrnehme von der SPD ist, dass sie im Wesentlichen sozusagen sich mit Bildungspolitik befassen. Und der Arbeitsplatzsicherung. Aber viel mehr nehme ich da jetzt auch nicht wahr.
Ich frage mich bei der SPD, da wird ja auch geliebäugelt mit einer Deutschlandkoalition der Wahl. Also CDU, FDP und SPD. Und SPD und FDP sind so weit auseinander. Die FDP möchte den Mindestlohn abschaffen. Natürlich, die FDP möchte das Landestariftreuegesetz auch am liebsten abschaffen. Und das alles möchte die SPD natürlich nicht und noch mehr ausbauen. Also ich frage mich da auch, wo da wirtschaftlich die Schnittmengen sein könnten bei einer wie auch immer gearteten Deutschlandkoalition.
Also allein die Tatsache, dass die SPD mit einer Deutschlandkoalition liebäugelt, also unabhängig davon, wie wahrscheinlich eine Mehrheit für diese Koalition ist, das zeigt schon mal die Lage, in der die SPD in Baden-Württemberg ist. Also wenn so eine Koalition käme, dann würde die SPD als sehr kleiner Partner in dieser Koalition kaum ihre ohnehin schon von Union und FDP sehr weit entfernt stehenden Positionen durchsetzen können, was ihr dann bei den nächsten Wahlen wiederum viel größere Probleme einbringen würde, weil sich viele ihrer Versprechungen gar nicht hätte einhalten würde können.
Ja, jetzt sind Sie mir ein bisschen davon galoppiert. Ich möchte mal da zunächst bei der AfD bleiben. Herr Debus, der Rechtsextremismusforscher Rolf Frankenberger von der Universität Tübingen führt den Zulauf, den die AfD in Baden-Württemberg erfährt, sie liegt bei den Umfragen ja zwischen 18% und 20%, je nach Umfrage, vor allem auf Modernisierungs- und Zukunftsängste in Regionen zurück, die sehr von der Automobilindustrie abhängen. Stimmen Sie ihm zu?
Wahl der AfD ist, und nicht nur der AfD als Beispiel für eine rechtspopulistische Partei in Deutschland, sondern wenn Sie sich das in Europa anschauen, bei anderen rechtspopulistischen Parteien, die Zustimmung für diese Parteien ist in der Tat immer getrieben von Unzufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen beziehungsweise auch der wirtschaftlichen Lage. Insofern, wenn man das wahlgeografisch sich anschaut, findet man durchaus da einen Zusammenhang mit dem Rückgang von Industriearbeitsplätzen beziehungsweise der Bedeutung der Industrie in einem Wahlkreis und der Höhe des AfD-Stimmenanteils. Ein anderer Zusammenhang, der immer wieder kommt, ist der Anteil der quasi Akademiker in einer Stadt oder einer Gemeinde mit dem AfD-Anteil, das ist negativ korreliert, da gibt es einen negativen Zusammenhang. Also sie haben Bildung in Kombination mit Infrastruktur oder Wirtschaftsstruktur, die jeweils durchaus hilft, zwar nicht unbedingt zu erklären, sondern zumindest ja zu ermitteln, wo man besondere Zugewinne für die AfD sehen kann. Also wir vor dem Hintergrund dessen, wie sich die wirtschaftliche Lage in Baden-Württemberg entwickelt hat, es betrifft ja nicht nur die individuell direkt Betroffenen, sondern auch deren Umfeld. Das ist was, wo die AfD sicherlich darauf hofft, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Und das kann durchaus auch erfolgreich sein. Wenn denn das Thema so lange auf der Agenda nach wie vor zentral geblieben ist, dadurch, dass der Krieg gegen den Iran vor knapp einer Woche eingetreten ist, hat sich die Themenlage in der letzten Woche ein bisschen verändert. Und das mag vielleicht dann auch wiederum erklären, warum die AfD tendenziell eben gerade nicht mehr bei 20, sondern nur noch, um das mal so mit Anführungszeichen auszudrücken, bei 18% steht.
Und die AfD hat ja jetzt wirklich auch Wahlkampf gemacht mit dem Thema Wirtschaft und zwar damit, wie schlecht es diesem Land geht. Also jede Ansprache von Hohnmeier ging wirklich damit los, wie viele Hunderte, Tausende Arbeitsplätze jede Woche verloren gingen in Baden-Württemberg. Das Land wirklich auch schlecht geredet, Angst gemacht. Also das ist für mich schon auch Angstmacherei mit dem Thema, der Wirtschaft geht es nicht gut. Und das hat die AfD durchaus betrieben.
Das ist allein ein Indikator, der immer ganz, ganz schön und aber auch sehr eindrücklich ist, mit welchen Themen starten die Parteien in ihren Wahlprogrammen. Was steht quasi an erster Stelle? Und das Spannende für Baden-Württemberg diesmal ist, es ist für alle Parteien ein Thema, das sich mit Wirtschaft, Energie und sozialer Gerechtigkeit im Endeffekt beschäftigt. Ansonsten würde man bei den Grünen in aller Regel das Thema Umwelt, Klima, Energie an erster Stelle sehen und bei der AfD das Thema Migration. Das ist im Baden-Württemberg-Wahlprogramm der jeweiligen Partei nicht diesmal der Fall.
Ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, Herr Professor Debus, aber ich meine, das ist ja schon interessant. Also die Grünen haben bei der Wirtschaftskompetenz traditionell keine hohe Kompetenzzuschreibung. Das scheint jetzt aber ihnen in dieser Situation nicht zu schaden. Und ich habe das Gefühl, dass die Grünen einfach wirklich in diesem Land auch in der Wahrnehmung der Bürger eine andere Stellung oder Funktion haben als in vielen anderen Bundesländern. Ich meine, sie haben ja 15 Jahre regiert. Und sozusagen diese Wirtschaftskrise und auch die, sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Probleme, die Robert Habeck zum Beispiel durchaus zu verantworten hatte, also dieses Hin und Her mit der Wärmepumpe zum Beispiel, die Irritation, die er da ausgesendet hat mit seiner Wirtschaftspolitik, die scheinen sich jetzt, das ist schon, finde ich, sehr erstaunlich, die scheinen jetzt sozusagen sich nicht so negativ niederzuschlagen. Ich habe auch immer wieder gesehen, dass der Cem Özdemir das sehr geschickt sozusagen auch aufnimmt, weil er doch sehr stark auch gegenüber Wirtschaftsvertretern so einfach mal mit Empathie auf Augenhöhe auftritt. Und diesen Verbesserungsmodus, den die Grünen manchmal haben, den hat er ja völlig abgelegt.
Ja, also der Pragmatismus, den die Grünen in Baden-Württemberg haben, ist, glaube ich, was den Wählerinnen und Wählern in Baden-Württemberg durchaus gerade in landespolitischen Fragen offenbar bekannt zu sein scheint. Also wenn man einfach mal die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg sich in den letzten 10 Jahren anschaut, dann war eigentlich die Union bei allen Wahlen, also bei Europawahlen, Bundestagswahlen, teilweise deutlich stärker als die Grünen. Es sind nur Landtagswahlen, wo die Grünen die stärkste Partei jeweils waren seit 2016. Das kann natürlich ein Kretschmann-Effekt sein. Es kann aber auch ein Effekt dahingehend sein, dass das programmatische Profil, was die Grünen haben, in Baden-Württemberg so besonders nachgefragt wird seitens der Wählerinnen und Wähler.
Wir biegen jetzt so langsam in die Zielgerade ein, sowohl bezüglich der Wahl in Baden-Württemberg am kommenden Sonntag als auch hier in unserer Sendung. Herr Debus, Sie analysieren Koalitionsoptionen im Rahmen der sogenannten Länder-Expert-Surveys seit vielen Jahren, haben offenbar, habe ich gefunden, 2021 anhand des Wahlergebnisses der Bundestagswahl sogar die Ampelkoalition korrekt vorausgesagt. Zu welcher Prognose kommen Sie aufgrund Ihrer Expertise und der Koalitionsarithmetik? Also welche Koalition werden wir sehen in Baden-Württemberg?
Es ist jetzt noch ein bisschen schwer zu sagen, weil die zentrale Variable, die da drin steckt, natürlich die Parteien sind, die im Landtag sind. Also momentan wissen wir nicht genau, schafft es die Linke, schafft es die FDP. Wenn wir einfach mal annehmen, wir haben zum ersten Mal in Baden-Württemberg ein Parlament aus 6 Fraktionen. Wenn ich richtig gerechnet habe, wäre das tatsächlich dann der Fall, wenn die Linke reinkäme. Zum ersten Mal in der Tat seit 1952 ein 6-Fraktionen-Parlament. Dann ist die Wahrscheinlichkeit enorm gering, dass es für eine sogenannte Deutschland-Koalition reichen würde. Die FDP, Koalitionsaussagen spielen natürlich in solche Koalitionswahrscheinlichkeiten rein, schließt eine Zusammenarbeit mit den Grünen komplett aus, sodass eine Jamaika-Koalition de facto wahrscheinlich gegen Null geht. Eine Zusammenarbeit mit der AfD ist von allen anderen Parteien sehr deutlich ausgeschlossen worden. Mit der Linken wird die Union und die FDP nicht zusammenarbeiten wollen. Und ob eine rot-grüne oder grün-rote Minderheitsregierung unter Tolerierung der Linken überhaupt mehrheitsmäßig was bringen würde, ist auch sehr unwahrscheinlich. Und wenn man das alles zusammenpackt, das zeigt dann auch diese quasi statistische Berechnung von Koalitionswahrscheinlichkeiten, dann liegen sie bei einer schwarz-grünen oder grün-schwarzen Koalition, die dann eine Wahrscheinlichkeit von um die 93-94% hat. Was danach käme, wäre mit 1-2% Wahrscheinlichkeit eine CDU-Minderheitsregierung. Insofern ist das für Koalitionsforscherinnen und Koalitionsforscher möglicherweise eine eher langweilige Koalitionsbildungsprognose. Spannend wird dann, wenn beide Parteien denn tatsächlich zusammenarbeiten sollten, wie dann die Kabinettsposten untereinander verteilt werden, wie die Mechanismen des Regierens dann in dieser Koalition aussehen werden.
Ja, und die Frage, die ich mir auch gestellt habe, die Sendung, also unsere Sendung ist ja mit Wechsel oder weiter so überschrieben. Gibt es eigentlich in dem Sinne eine mögliche Alternative? Also ändert sich für die Menschen in Baden-Württemberg wirklich was, wenn in Zukunft nicht grün-schwarz, sondern schwarz-grün das Land regiert?
Naja, also ich glaube, diese neue Koalition, egal in welcher Farbrichtung sie dann da ist, entweder schwarz-grün oder grün-schwarz, die müsste schon verstehen, dass sie auch einen gewissen Neuanfang wagen müssen. Also sie müssten, glaube ich, schon in einigen Politikfeldern, in der Bildungspolitik, beim Bürokratieabbau, vielleicht auch im Bereich Wirtschaft, sie müssten schon auch einen Neuanfang setzen nach diesen 15 Jahren. Also im Stil durchsetzungsstärker und in manchen Politikfeldern auch entscheidungsstärker.
Phyllis Kückrekoll, wie glaubwürdig ist denn eine grün-schwarze oder schwarz-grüne Koalition nach dem doch eher schmutzig geführten Lagerwahlkampf auf den letzten Metern, über den wir eingangs gesprochen haben?
Das müssen die beiden tatsächlich unter sich ausmachen. Letzten Endes ist es de facto so, dass es grün-schwarz oder schwarz-grün wird. Und um noch ganz kurz anzuknüpfen, es wird ja möglicherweise ein sehr, sehr knappes Ergebnis geben. Das heißt, möglicherweise wird die Partei den Ministerpräsidenten stellen mit nur einem oder 2 Punkten oder maximal 3 Punkten möglicherweise Vorsprung. Das bedeutet natürlich, dass man sehr viel dealen wird, was Ministerien und dergleichen angeht. Also das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, wenn der Ministerpräsident von einer Partei gestellt wird. Das wird Ministerposten kosten. Diese Partei eben. Und deshalb letzten Endes ist das, was die Menschen offenbar in Baden-Württemberg wünschen. Und so unzufrieden sind sie dann offenbar ja nicht mit Grün-Schwarz, Schwarz-Grün, wie auch immer gewesen. Und wie es danach weitergeht im Umgang miteinander, das ist das Thema der beiden, die sie dann wahrscheinlich am Montag früh spätestens sich damit auseinandersetzen müssen.
Es wird in jedem Fall anspruchsvoller.
Also ganz zum Schluss noch die Frage, der Spitzenkandidat der FDP in Baden-Württemberg, deren Einzug, haben wir ja gehört, in den Landtag angesichts der Prognose von 6% knapp werden könnte, Hans-Ulrich Röhlke, spricht ja von der Mutter aller Wahlen. Tatsächlich ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg am kommenden Sonntag die erste von insgesamt 5 Landtagswahlen in diesem Jahr, also Auftakt zum Superwahljahr. Wie stark ist die Signalwirkung dieser Landtagswahl für die übrigen bevorstehenden Wahlen?
Ich glaube, sehr stark.
Warum?
Ja. Ich glaube, sie war ja eigentlich sozusagen aus der Sicht der CDU und CSU war es ja, glaube ich, so die einfachste Wahl in Anführungsstrichen. Und wenn die jetzt sozusagen entweder knapp ausfällt oder vielleicht sogar verloren ausgehen sollte, glaube ich, ist es schon für den Bundeskanzler und CDU-Vorsitzenden schwierig am Montag.
Die Wahl setzt auch natürlich eine gewisse Agenda jetzt. Wir haben in 2 Wochen die Wahlen genau. In Rheinland-Pfalz. Also falls es die FDP in einer Themenlage, die eigentlich für sie günstig ist, wo sich alles um das Thema Wirtschaft momentan dreht, jetzt wieder erwarten, nicht schaffen sollte, dann wird es, glaube ich, wirklich sehr schwer. In Rheinland-Pfalz sowieso, da ist sie in einer anderen Kontextrolle, noch als Teil der dortig noch bestehenden Ampelkoalition. und wird teilweise in den Umfragen gar nicht mehr ausgewiesen, weil der Stimmenanteil unter 3% liegt, die Studien da zeigen. Die Chancen für die FDP in den ostdeutschen Bundesländern sind enorm gering. Also wenn, dann muss ein Push quasi aus Baden-Württemberg kommen. Die Union ging in den Wahlkampf eigentlich als mehr oder weniger sicherer Sieger. Wenn das jetzt nicht passiert und man vielleicht deutlicher hinter den Grünen liegt, was ja durchaus passieren kann, dann kann das durchaus wieder dazu führen, dass es interne Diskussionen gibt, dahingehend, wie man gegenüber dem Koalitionspartner SPD in Berlin Profil gewinnen kann, wie man generell verstärkt wieder Wählerinnen und Wähler gewinnen kann. Und möglicherweise bricht dann auch wieder eine Diskussion auf, wie man mit der AfD umgehen soll. Gerade vor dem Hintergrund des Szenarios, dass die Stimmenanteile der AfD in den ostdeutschen Ländern im Herbst noch mal ganz anders aussehen werden.
Und Herr Rühlke spricht von der Mutter aller Wahlen, weil es natürlich hier im Mutterland des Liberalismus stattfindet. Das ist FDP-Stammland hier Baden-Württemberg und das wäre natürlich eine Klatsche für die ganze Partei.
Wechsel oder weiter so, Baden-Württemberg wählt. Das war unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei die SWR-Landespolitik-Redakteurin Phyllis Kückrikoll, der Landeskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Rüdiger Sold und der Politikwissenschaftler Marc Debus von der Universität Mannheim. Danke an die Runde, danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Doris Maul.